Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Haben Sie eine Bucketlist, also Dinge, die Sie unbedingt erleben oder machen möchten? Das Problem, oft vertröstet man sich ja dann auf später, gerade ist anderes wichtig oder man weiß gar nicht, was man überhaupt noch alles mit seinem Leben anstellen will. Mein Gast Pamela Spitz macht das anders. Die Fotojournalistin und Bloggerin lebt den Moment, nutzt die Zeit, weil sie nicht weiß, wie viel sie davon noch hat, um alles das zu machen, was ihr Freude bereitet. Große Reisen zum Beispiel um die Welt. Denn im Gepäck hat Pamela Spitz eine Diagnose, die sie vor 6 Jahren mit Anfang 40 bekommen hat. Sie hat Parkinson, von ihr auch Mr. P genannt. Was sie mit ihm auf ihren Reisen erlebt, darüber wollen wir sprechen. Guten Morgen, Frau Spitz.
Guten Morgen.
Warum eigentlich Mr. Parkinson?
Weil ich mich am Anfang nicht so richtig damit auseinandersetzen wollte und ich wusste nicht, wie ich das bezeichne. Ich wollte das definitiv nicht als Krankheit bezeichnen, sondern musste dem irgendwie so einen Namen geben. Das war gar nicht eher Mr. Parkinson, sondern wirklich Mr. P. Und auch eher, weil ich diesen Blog damals begonnen habe zu schreiben, der mich dazu gebracht hat, wirklich darüber nachzudenken. Denn als ich damals die Diagnose bekam und dann einfach abgehauen bin, weil ich irgendwie mich erstmal damit auseinandersetzen wollte, alleine auf dieser Wanderreise in Portugal, da war ich total offline und mich hat es so ein bisschen genervt, dass alle nach mir gefragt haben und ich wusste nicht, was ich darauf antworten sollte, wie es mir denn ging. Klar, mir ging es super eigentlich zu dem Zeitpunkt. Ich meine, ich war ja immer noch total fit und happy und konnte mich bewegen. Es war alles noch okay, aber ich musste mich darauf einstellen, was es für die Zukunft für mich bedeutet. Und dadurch begann ich eben diesen Blog zu schreiben, um nicht darüber sprechen zu müssen. Und es hat super Spaß gemacht und dadurch habe ich dann einfach damit begonnen zu sagen, so I'm traveling with Mr. P.
Und heute werden wir über Ihre Reisen sprechen, auch ein wenig über Mr. P natürlich. Ich habe ja gelesen, dass Sie eigentlich nie viel länger als 4 Wochen an einem Ort sind. Das heißt, sind Sie gerade wieder in Berlin oder gerade noch?
Ich bin vor 2 Tagen gekommen und haue nächste Woche wieder ab, genau.
Deutschlandfunk Kultur, mein Gast ist die Fotojournalistin Pamela Spitz. In ihrem Buch Reisen mit Mr. Parkinson berichtet sie von Erlebnissen rund um die Welt. Da gibt es natürlich auch Begegnungen mit anderen Parkinson-Erkrankten, auch Parky-Buddies von Frau Spitz genannt. Und sie schreiben, dass man sich eigentlich erkennt, auch wenn die Krankheit noch nicht so ausgeprägt ist. Wie das?
Das sind kleine Details, wie man läuft, wie man sich bewegt. Meistens ist ja nur eine Körperhälfte betroffen, die dann einfach ein bisschen langsamer reagiert. Und wenn dann die Krankheit, also Parkinson, ein bisschen weiter fortgeschritten ist, dann hat man auch so einen bestimmten Gang, wie dieser Storchengang, so wird er bezeichnet. Und das erkenne ich öfters an den älteren Menschen zumindest. Und es muss nicht unbedingt mit dem Zittern zusammenhängen, denn bei den einen kommt dieser Rigor, die Steifheit, wie bei mir, bei dem anderen ist es das Zittern, der Tremor. Und ich hatte in dem Fall wirklich Glück, dass ich einfach nur steif werde und nicht herumzittere, muss ich schon sagen. Da bin ich echt sehr glücklich darüber.
Wobei, ja. Also Sie sind mir heute Morgen begegnet, entgegengelaufen und ich hätte jetzt auf den ersten Blick nicht festgestellt, dass etwas da vielleicht nicht ganz so richtig ist. Woran könnte ich das denn bei Ihnen erkennen, wenn ich genauer hingucken würde?
An dem linken Bein, ich rolle den Fuß nicht mehr richtig ab und laufe sozusagen mit der Zehenspitze. Und dann gibt es auch noch ein weiteres Detail. Ich habe ein unheimlich schlechtes Gleichgewichtsverhältnis. Also mein Gleichgewichtssinn ist total gestört. Das heißt, wenn ich sie jetzt umarmen würde, dann müsste ich mich richtig festhalten.
Okay.
Oder breitbeinig hinstellen, weil ich merke, dass es nicht mehr so richtig funktioniert. Ich muss da wirklich aufpassen. Also man sieht mir das wirklich immer noch nicht an, obwohl ich es jetzt schon seit 6,5 Jahren habe. Aber ich tue ja auch was dagegen. Nur sind da so gewisse Dinge, da muss ich einfach aufpassen.
Ja, was Sie dagegen tun, darüber werden wir uns heute noch unterhalten. Ich kann schon mal berichten, Sie sind eine sehr sportliche Frau und das ist, glaube ich, der Eindruck, den man als erstes hat, wenn man Sie sieht, dass da jemand sehr Sportliches um die Ecke kommt. Mit 41 wurde die Krankheit bei Ihnen diagnostiziert. Wie ist Ihnen damals aufgefallen, dass da etwas nicht stimmt?
Das begann mit der linken Hand, das tat nicht weh, aber die hat nicht mehr richtig auf meine Befehle reagiert. Und ich wusste überhaupt nicht, was damit los ist. Ich dachte, vielleicht bekomme ich irgendwie Arthritis und ich habe oder Rheuma. Und als ich dann zu meinem Hausarzt ging, hat er mich sofort an die Neurologie weitergeleitet und da wurde mir das eigentlich auch sofort diagnostiziert.
Ich finde bei Ihnen so bemerkenswert, wenn man Ihr Buch liest, da blitzt überall der Humor durch. Und Sie haben da geschrieben, Sie haben vermutet, das könnte auch mit dem vielen Tindern zu tun gehabt haben.
Stimmt. Ja. Ich war ja frisch geschieden und hatte irgendwie, ich wollte nochmal die Sau rauslassen und ich hatte einfach Lust gehabt, einfach mal in eine andere Welt einzutauchen. Und da habe ich natürlich getindert ohne Ende. Und ich nahm wirklich an, es sei einfach eine Abnutzung.
Vielleicht müssen wir das gerade nochmal beschreiben an der Stelle. Ja. Wer jetzt keine Erfahrung mit Tinder hat, also es ist eine App und da swipet man, also streift sozusagen von links nach rechts über das Handy-Display, wenn man halt jemanden mag oder auch umgekehrt. Und so kann man dann quasi miteinander in Kontakt treten. Und das ist ein bisschen auch wie so ein Katalog, den man da durchblättert.
Genau,
ne? Und da kann natürlich vielleicht sowas wie so eine Tennishand oder dann eine Tinderhand da entstehen.
Genau.
Ja, ich meine, Parkinson, von der Krankheit haben wahrscheinlich die meisten schon gehört, von Tinder vielleicht nicht. Was ist das eigentlich genau, Parkinson?
Letztendlich ist es so, dass die dopaminproduzierenden Nervenzellen langsam absterben. Und wir brauchen Dopamin, um uns zu bewegen, nicht nur um glücklich zu sein, aber einfach auch, um die Motorik aufrechtzuerhalten. Das ist ein Neurotransmitter. Und diese Nervenzellen werden befallen von den bösen Proteinen, die andocken und die Zellen implodieren lassen.
Nun ist es ja so, wenn man eine ernste Diagnose beim Arzt bekommt, beschränkt sich das ja oft erstmal auf ein kurzes Gespräch zumindest. Und dann ist man mit dieser Diagnose allein. Wie war das bei Ihnen?
Ja, das Gespräch war wirklich sehr kurz. Ich bekam die Diagnose und bin eigentlich relativ schnell auf die Straße gelaufen und habe dann erstmal, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich fand es irgendwie nicht so richtig schlimm. Irgendwie fand ich es nur gut, dass ich Gewissheit darüber hatte, was mit mir los sei. Das war erstmal das Wichtige. Und dann war ich total darüber erleichtert, dass ich mich nicht mehr um meine Zukunft kümmern muss, um meine Altersvorsorge. Weil ich hatte das irgendwie immer so ein bisschen vor mir hergeschoben. Mit Anfang 40 dachte ich, oh Gott, ich muss jetzt irgendwie nachdenken, was ich später mache und so weiter. Und das habe ich immer so ausgeblendet. Und mit einem Schlag wurde ich diese Sorge los.
Aber warum? Das habe ich auch gelesen bei Ihnen und nicht so richtig verstanden. Weil Parkinson ist ja keine Krankheit, an der man stirbt.
Nee, aber das wusste ich ja alles nicht. Für mich war nur klar, das ist eine degenerative Krankheit, die mich zum Krüppel werden lässt. Und ich dachte sowieso, dass ich auch vielleicht generell nicht so lange lebe. Insofern war das eigentlich schon so, dass ich mir so ein Zeitlimit gesetzt hatte. Ich dachte, vielleicht noch 10 gute Jahre und dann ist vorbei.
Haben Sie denn dann irgendwie zumindest versucht, den Austausch zu suchen mit irgendjemandem? Oder?
Ja. Doch, ich habe die wenigen Parkinson-Erkrankten, die ich kannte, zumindest über Bücher, die ich las, die habe ich dann kontaktiert. Der eine war Stefan Berg, der beim Spiegel gearbeitet hat, ein Kollege halt. Und mit dem habe ich mich sofort getroffen. Der hatte die Krankheit da bereits schon 10 Jahre gehabt, war wesentlich fortgeschritten als ich. Und er hat mir dann doch einiges beantworten können, wobei er einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat. Der hat wirklich die klassische Therapie begonnen mit einem Arzt, der ihn bis heute begleitet. Und ich habe das eben nicht gemacht. Ich wollte was ganz anderes machen.
Haben Sie denn schon verstehen können, dass das irgendwas mit Ihnen zu tun hat? Oder haben Sie das dann doch irgendwie erstmal so weggeschoben?
Wie meinen Sie, dass es mit mir zu tun hat?
Also diese Krankheitsdiagnose, weil es kann ja auch sein, man unterhält sich dann mit Leuten und stellt dann fest, ja, okay, bei denen ist das jetzt so, aber man muss das ja auch erstmal für sich annehmen.
Genau, also ich sah ihn und mir wurde dann bewusst, was auf mich zukommt und das wollte ich nicht sehen. Das war ganz klar. Also ich war ehrlich gesagt frustriert darüber und deshalb habe ich es dann sein lassen, mich weiter damit auseinanderzusetzen und schon gar nicht irgendwie darüber zu recherchieren und zu googeln und mir Bilder anzusehen und Filme vor allen Dingen anzugucken, weil die waren alle total depressiv. Also es hat mich total runtergezogen, denn ich wollte was ganz anderes. Ich wollte einfach wirklich von Anfang an sagen, ich möchte jetzt leben, ich möchte nur genau das tun, worauf ich Lust habe und habe dann einfach einige Strukturen geändert und mich von Dingen losgelöst.
Zum Beispiel?
Von meinem Besitz.
Das heißt, alles verkauft?
Besitz ist nur Verantwortung und eine Last für mich gewesen und immer noch. Und deshalb bin ich alles losgeworden und habe dann einfach meinen Rucksack gepackt und bin losgewandert. Konnte es auch einrichten mit meinem Arbeitgeber, dass ich mich einfach für eine Weile verabschiede. Es war auch okay. Und ja, und es hat einfach gut getan. Also abgesehen davon, dass ich mich ja sowieso schon habe scheiden lassen. Also ich meine, ich habe mit meinem Ex-Mann immer noch ein super Verhältnis, aber es war das Richtige zu der Zeit. Und es war auch etwas, was ich losgeworden bin, also eine Beziehung. Und ich war sehr froh darüber, dass die Trennung schon vorher stattgefunden hat, anstatt während der Diagnose. Ich denke, dann wäre das anders verlaufen und ich hätte vielleicht nicht diesen Schritt gewagt, mich dann wirklich zu trennen. Vielleicht hätte ich dann Angst gehabt, keine Ahnung, alleine zu sein. Aber das war sehr, sehr gut, dass ich da alleine war und ein neues Leben begonnen habe.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Pamela Spitz. Mit 41 Jahren hat sie die Diagnose Parkinson erhalten. Kurz danach hat sie den Rucksack gepackt, alle ihre Sachen verkauft und Berlin ihrem alten Leben den Rücken zugekehrt. Sie schreiben in ihrem Buch, das Leben dort in Berlin war zu selbstzerstörerisch. Inwiefern?
Ich bin ja in den 90ern nach Berlin gekommen und habe von Anfang an, habe ich mich ins Nachtleben gestürzt, habe zumindest irgendwie dieses Nachtleben miterlebt über all die Jahre. Und ich glaube, nach der Diagnose habe ich so richtig erst mit diesen Feiern begonnen und das war für mich nicht gut. Ich habe zumindest nicht eine Balance gefunden darin und deshalb hatte ich dann auch beschlossen, wegzugehen. Ich meine, jetzt bin ich ja komplett aus Berlin weggezogen und das hat jetzt aber nichts mit dem Nachtleben oder irgendwas zu tun, sondern einfach allein, weil ich einfach wieder zurück in die Natur wollte, denn ich komme ja daher. Ich bin ja in Ecuador aufgewachsen, auf dem Land und dann auch in Formentera auf dieser kleinen Mittelmeerinsel neben Ibiza. Das heißt, das ist eigentlich sozusagen meine Wurzel und irgendwie war Berlin, ich meine, ich finde es immer noch eine wahnsinnig tolle Stadt und ich liebe Berlin, aber es ist einfach nicht mehr das Richtige für mich und ich habe, glaube ich, da ein bisschen zu sehr den Bogen ausgespannt, indem ich einfach mich ein bisschen verloren habe darin, in diesem aktiven Leben und ich habe nicht mehr so richtig zu mir selber gefunden, indem ich gesagt habe, jetzt bisschen ruhiger treten und vor allen Dingen mich auf das Wesentliche konzentrieren. Das konnte ich dann eher machen, als ich unterwegs war.
Sie haben gesagt, auch so ein bisschen zurück zur Natur, weil Sie eben aus Ecuador da eine Zeit als Kind verbracht haben, Formentera, Jugend, darüber werden wir später noch reden. Hat das dann auch dazu geführt, dass Sie sich dann erstmal das Meer für Ihre erste Reise ausgesucht haben und dann nach Portugal gefahren sind?
Ja, wobei es eigentlich eher ein Interesse an dem Land war, weil ich war noch nie in Portugal, obwohl ich in Spanien aufwuchs und es ja gleich nebenan war, habe ich mich zuvor nie dafür interessiert, was merkwürdig ist und auch wirklich schade. Und ich musste ja irgendwo hin, wo mir Flora und Fauna vertraut sind, weil ich ja schließlich dort überleben möchte in der Natur, alleine, ohne irgendetwas. Und da dachte ich, da ist Portugal vielleicht das Richtige, weil ich da zumindest mich auskenne und ich auch weiß, was im September dort wächst und wovon ich mich ernähren kann. Und da war das einfach ausschlaggebend, genau.
Das heißt, Sie haben tatsächlich nur das dann zu sich genommen, was Sie unterwegs irgendwo gefunden haben?
Ja, genau.
Was war das dann zum Beispiel?
Ja, das waren viele Weintrauben, vor allen Dingen viele Feigen, Nüsse, die Mandeln und was noch? Hin und wieder habe ich vielleicht mal irgendwie in einem Garten von einem alten Bauer eine Tomate mir gestohlen. Aber ich habe sie auch, ehrlich gesagt, netterweise in die Hand gedrückt bekommen von den alten Bauern, die mich dann mal sagen, das sind diese verlassenen Dörfer im Hinterland der nördlichen Algarve, die total verlassen sind, diese Dörfer. Die ganzen jungen Leute ziehen weg und da hat man wirklich nur so die richtig alten Bauern, die ich auch kaum verstanden hatte, weil die keine Zähne mehr im Mund hatten. Und ich sprach damals noch kein Portugiesisch und dann fiel mir das schwer. Wir haben uns einfach nur so unterhalten mit Händen und Füßen, es war auch okay, es waren schöne Erlebnisse.
Ja. Vor allen Dingen, es war ja eine ordentliche Tour, 330 Kilometer vom Südosten Portugals bis an das Südwestkap Europas, allein mit dem Zelt, das haben Sie gerade beschrieben, und dann diese Diagnose im Gepäck. Wenn man da so nachts dann alleine liegt, das wäre zumindest bei mir dann der Zeitpunkt, wo dann wahrscheinlich das Gedankenkarussell starten würde. Wie war das bei Ihnen?
Ja, gar nicht unbedingt nachts. Ich war nur froh, dass ich im Zelt lag und schlafen konnte, sondern das ganze Nachdenken verlief eigentlich während des Wanderns. Denn dadurch, dass ich mich nur darauf konzentrieren musste, auf das Laufen, und das ging ja da damals noch sehr, sehr gut, und ich musste mich darauf ich musste nur darüber nachdenken, wo ich Wasser herbekomme, wo ich was zu essen bekomme, und alles andere ist ja abgeschaltet. Das heißt, ich bin komplett kann komplett meinen gedankenfreien Lauf lassen. Und da war das wichtig, mich damit auseinanderzusetzen, was denn jetzt wirklich mit mir passiert und wie ich damit umgehe und wie ich mein Leben gestalte. Und abgesehen davon, dass ich Dinge losgeworden bin, das war ja ein Ballast, also ich bin ja zu diesem Minimalismus zurück, ging es auch darum, Sachen loszuwerden, wie mein Ego zu befriedigen oder diese ganzen Sachen. Das war alles überhaupt nicht mehr wichtig. Also wie diese ganzen Karrieregedanken oder was ich noch weiterhin machen möchte oder wie ich mich anderen präsentiere, das war plötzlich total unwichtig. Da ging es wirklich nur darum, wie ich mir Gutes tun kann und wie ich mein Leben neu beginne. Das war eigentlich dieser Wendepunkt, ja.
Mich beeindruckt ja, wie unerschrocken Sie dabei sind oder wenn Sie so unterwegs sind. Es gab ja durchaus brenzlige Situationen. Sie waren zum Beispiel ohne Wanderkarte, nur mit ein paar Litern Wasser in der Wüste Negev. Und da sind Sie dann auch noch prompt in einer Felsspalte stecken geblieben. Was war das für eine Situation?
Ach, es war spannend. Ich fand es aufregend, denn ich meine, ich wandere ja schon seit vielen, vielen Jahren. Ich begann ja mit Anfang 20 zu wandern. Insofern bin ich da schon alter Hase. Und das war ganz gut. Ich suchte ja diese neue Herausforderung, indem ich in der Wüste gewandert bin, weil das ist eben wiederum nicht die Flora und Fauna, die mir vertraut ist, sondern da musste ich sehr alert sein und darüber nachdenken, was ich jetzt wirklich tue und wie viel Wasser ich mitnehme. Und es gibt keine Wanderkarte zu diesem Schwil, das ist dieser National Israel Trail heißt der, den die jungen Israelis normalerweise bewandern, wenn sie ihren Militärdienst abgeleistet haben, wenn sie jetzt nicht unbedingt nach Thailand fahren, um sich dort zu vergessen. Oder eben auch ältere Leute, das heißt, ich traf auch wirklich kaum, gar nicht Leute unterwegs, ich war ganz alleine und wollte mich dieser Herausforderung stellen, dass ich das wirklich auch schaffe, durch die Wüste zu laufen, weil diese Wanderung, die begann ich ja, die hatte ich ja gemacht, ich habe 2 Jahre nach der Diagnose, und ich wusste ja schon, dass es immer schlechter wird mit meinem körperlichen Zustand, also mit meinem Bewegungsradius, ja, sagen wir mal so. Deshalb, das wollte ich dann auch irgendwie abhaken. Also ich wollte das einfach tun, zumal ich auch zurück zu meinen Wurzeln wollte. Ich habe jüdischen Hintergrund und da war Israel das Land, was ich besuchen wollte und nicht auch dadurch kennenlernend, indem ich dann nach Jerusalem fahre, sondern ich wollte es einfach wandernd durch die Wüste machen und mich damit auseinandersetzen.
Und da haben Sie sich dann in so einer Felsspalte verkeilt, richtig?
Ja, ich habe es irgendwie nicht geschafft, diese Hürde zu bewältigen, denn dieser Weg, der war zwar markiert, aber ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt. Das war ja jedes Mal überraschend, wenn irgendwas Neues plötzlich auf dem Weg war, weil die Wüste ist ja nicht einfach nur eine reine Wüste mit Sanddünen, sondern da ist ja sehr viel Gebirge und Schluchten und Wadis und all dieses. Und ich musste eben diesen Klettersteig runter, mit diesem prall voll gefüllten Rucksack mit 20 Wasserflaschen. Und dann ist er einfach stecken geblieben. Dann überlegte ich, was ich denn da nun mache, ob ich jetzt wirklich weiterlaufe und das nochmal riskiere oder ob ich einfach zurückgehe. Und dann habe ich wirklich beschlossen, ich breche ab und laufe zurück. Und dann bin ich an die ägyptische Grenze gelaufen, genau.
Aber Sie konnten sich zumindest befreien oder wieder frei ruckeln aus dieser Situation. Und es gab noch zig andere Situationen. Also in Brasilien ist Ihnen dann zum Beispiel eine giftige Schlange begegnet. Also einer hat Ihnen den Weg versperrt. Im Gebüsch rings um Sie herum waren viele andere giftige Schlangen. Das wäre auch sowas gewesen, wo ich gesagt hätte, da warte ich jetzt nicht ab, da gehe ich nicht durch, sondern da gehe ich mal schnell weg. Sie sind aber geblieben. Sie schreiben ja auch, dass Sie sich vielleicht sogar bewusst in Situationen begeben haben, die aufregend und gefährlich waren. Warum?
Weil ich so sehr dieses Hier und Jetzt ausleben möchte. Und ich bin extrem lebenshungrig, muss ich sagen. Also ich möchte nicht einer Routine verfallen und möchte immer wieder was Neues entdecken und ausprobieren. Und da gehören eben diese gefährlichen Situationen auch dazu, weil mir dann vor allen Dingen diese Diagnose, die Krankheit, unwichtiger erscheint. Weil es ist viel wichtiger, sich vor einer Schlange sich dieser Situation auszusetzen und zu sagen, wie überlebe ich das jetzt, anstatt über meinen Parki nachzudenken. Verstehen Sie?
Ja, klar. Ich meine, da muss ich in dem Augenblick handeln und das andere ist dann erstmal genau. ein bisschen weiter weg, diese Parkinson-Diagnose. Und jetzt bin ich erstmal mit der Schlange konfrontiert und verhalte mich vielleicht wie das Kaninchen oder gehe anders vor. Sie haben abgewartet, sind dann tatsächlich dann an der Schlange vorbei, nachdem die sich irgendwie zurückgezogen hat. Nicht erst seit ihrer Parkinson-Erkrankung ist mein Gast Pamela Spitz viel in der Welt unterwegs. Schon vorher hat sie das Reisen geliebt und auch schon als Kind an unterschiedlichen Orten gelebt. Als sie 2 war, haben ihre Eltern mit ihr, ja man kann fast schon sagen, glaube ich, fluchtartig Deutschland verlassen. Sie sind nach Ecuador gezogen. Wie kam es dazu, Frau Spitz?
Ja, ich habe das alles viel später erfahren. Mein Vater war ein Schlawiner. Der hat damals in den 70ern eine Privatbank durch Fehlspekulation zu Fall gebracht. Und er musste dann in Untersuchungshaft. Und meine Mutter hat einen guten Anwalt sich geholt und ihn rausgeholt auf Kaution. Und die sind dann sofort zum Flughafen und ab nach Südamerika. Und er wurde dann jahrelang von Interpol verfolgt.
Also richtig spannend. Ja. Haben Sie davon irgendwas als Kind? Also Sie waren ja tatsächlich erst 2 Jahre alt, bis 6 sind Sie in Ecuador gewesen. Ich glaube, irgendwann hat sich Ihr Vater dann auch verabschiedet. Haben Sie da irgendwas davon mitbekommen, von dieser Situation?
Nee, da war ich zu klein. Das habe ich, wie gesagt, alles erst später erfahren. Und ich fand es spannend. Und dann habe ich, es gab sogar im Spiegel einen Artikel darüber. Und damals gab es ja noch kein digitales Archiv. Das heißt, ich musste dann alles durchforsten in den alten Zeitungen. Jetzt mittlerweile kann man darüber lesen, aber damals war das alles noch sehr spannend für mich. Ja.
Sie haben ja Ihren Vater tatsächlich nie richtig kennengelernt. War das schwierig für Sie, dass Sie da nie den Kontakt hatten?
Nee, ich war ja, ich war es gewohnt, nur mit meiner Mutter und meinen Geschwistern aufzuwachsen. Und es gab immer wieder auch einige Stiefväter. Aber mein Vater wäre, glaube ich, nicht der Richtige gewesen, um mich aufzuziehen. Das glaube ich nicht.
Warum? Weil er eben so ein Schlawiner war, wie Sie sagen?
Ja, nee, der war ein kluger Kerl, deshalb war er so ein Schlawiner. Aber ich denke nicht, dass er fähig war, wirklich seine... Weil er hat ja später noch viele andere Kinder in die Welt gesetzt und die auch nicht aufgezogen. Insofern hat er sich eigentlich nicht darum geschert. Und ich hätte wahrscheinlich meine Zeit da vergeudet, ihm Liebe zu schenken und es Liebe wiederum von ihm zu erwarten. Und das konnte er mir eh nicht geben. Insofern war es ganz gut, dass ich andere hatte.
Mit 6 sind Sie dann zurück nach Deutschland. Wie war das Ankommen dann hier, nachdem Sie jetzt quasi Ihre jüngste Kindheit in Ecuador verbracht haben?
Ja, es war spannend und arschkalt. Es war im Winter und ich sprach kein Deutsch, denn wir wuchsen die ersten Jahre nur mit Spanisch auf, weil meine Mutter ja wusste, dass wir irgendwann zurückkehren. Insofern hat sie sich nicht die Mühe gemacht. Das kam dann ganz natürlich. Mit 6 lernt man die Sprachen noch sehr schnell und leicht. Und dann wurde ich eingeschult und sprach dann plötzlich Deutsch und vergaß Spanisch.
Und mal abgesehen vom Kalt, so das Lebensgefühl, ist Ihnen das aufgefallen, dass das hier irgendwie ein bisschen anders war? Ich stelle mir das auch so wie so einen kleinen Kulturschock erstmal vor, oder nimmt man das als Kind gar nicht so wahr?
Doch, also ich wuchs am Pazifik auf und hatte alle Freiheiten, die man sich nur wünschen konnte als Kind. Ich wuchs in seiner kleinen Holzhütte auf Stelzen und konnte immer ins Meer und konnte eigentlich machen, was ich wollte, und es war in einem kleinen Dorf. Ich meine, ich war jetzt nicht nur an diesem einen Ort, wir sind ja durch ganz Ecuador gereist die ganze Zeit in den 70ern als Hippies eben. Aber ich begann schon sehr früh, kam ich in diesen Genuss und diese Gemeinschaft zu erleben, dass jeder sich um den anderen kümmert. Und dadurch konnte ich eigentlich den ganzen Tag mit meiner Schwester rumstreunern und es gab immer überall Kokosnüsse oder Fisch und so. Das war dieser Unterschied, nach Deutschland zu kommen. Da war alles reglementiert. Das habe ich dann schon mitbekommen, diesen Unterschied. Aber ich habe mich schnell daran gewöhnt.
Sie sind ja dann, glaube ich, auch nur 4 Jahre hier geblieben in München. Dann ging es weiter nach Formentera und Sie haben ja auch gerade erzählt, es gab sowieso einige Umzüge, dieses Hippie-Leben. Haben Sie das Ihrer Mutter auch mal übel genommen, weil man hat natürlich dann als Kind Freundschaften und muss dann immer wieder aufbrechen. Das stelle ich mir anstrengend vor.
Nee, ich fand es eigentlich immer ganz spannend, umzuziehen und was Neues zu entdecken, weil ich wusste von Anfang, so von sehr früher Kindheit an schon, dass man sich immer wieder neu entdecken kann und neu erfinden kann. Wie so ein ungeschriebenes Papier kommt man irgendwo hin und schreibt seine Vita auf. Also ich konnte mich jedes Mal, wenn ich auch keine Lust mehr hatte auf das Alte sein, konnte ich einfach sagen, so jetzt bin ich wieder bei anders. Also man wandelt dann so und ja, irgendwie kann man manchmal auch so ein bisschen Dinge abschalten. Also okay, es gab schon eine Zeit, in der es mir auf den Wecker ging, dass wir nur auf dem Land aufwuchsen, in einem alten Bauernhaus auf Formentera und ich keine Technik hatte, kein fließend Wasser, kein Licht und wir da irgendwie auf dem Land lebten. Und ich bat dann meine Mutter doch, ob wir denn nicht vielleicht wieder zurückziehen, gerade zur Wende war das, glaube ich, genau 1990, weil ich unbedingt auf eine Schule gehen wollte, um einen guten Abschluss zu machen und zu studieren.
Ich glaube, da Formentera, das war eine Kommune, wenn ich das richtig weiß, oder?
Ja, mehrere Kommunen. Also die Insel ist ja relativ klein. Insofern, gut, Sie haben recht, das ist eine Kommune, aber jeder hat so sein eigenes Leben. Es gab ja viele Aussteiger, die dort gelebt haben, viele Kriegsveteranen oder Kriegsdienstverweigerer aus den USA, vor allen Dingen, die in den 60ern gekommen sind. Dann gab es einige Deutsche, die auch wie wir wegen des Reaktorunfalls in Tschernobyl weggezogen sind aus Deutschland, um sich irgendwo anders hin zu verkriechen. Viele sind nach Gomera gegangen, andere nach Formentera. Also es gab, wie gesagt, diese deutsche Community und sehr viele Briten, die auch einige sogar Ende der 50er, Anfang der 60er gekommen sind. Das waren dann eher die Intellektuellen, Literaten, Poeten, Künstler.
Und wie war dann das Miteinander da?
Ach super, also wir haben alle möglichen Sprachen gelernt und Kulturen und es war eine sehr abwechslungsreiche Kindheit, kann man auf jeden Fall sagen. Ja.
Aber Sie haben gesagt, zum Abitur dann doch wieder zurück nach Deutschland, bisschen besser an Technik angeschlossen sein. Ja. War da eigentlich auch gleich klar, dass Sie so in Richtung Journalismus, Fotografie gehen wollen?
Ich wollte von Anfang an schon als junges Mädchen, wollte ich Journalistin werden und wusste aber, dass ich zu doof dafür bin. Ich habe mich nicht getraut.
Wieso
zu
doof?
Weil, ich weiß nicht, ich habe mir das nicht zugetraut, dass ich schreiben könnte. Dadurch, dass ich ja auch nicht im Deutschen richtig firm war, sondern immer so viele Sprachen auf einmal sprach und ich nicht eine Sprache wirklich hatte, die meine eigene war, in der ich mich sicher fühlte, war das schon mal so ein Hindernis. Ich meine, das hat sich jetzt geändert, aber damals habe ich mir das nicht zugetraut und dann habe ich einfach diesen Umweg über die Fotografie zum Journalismus gefunden, als Fotojournalistin zu arbeiten und das mache ich seither. Also ich wollte immer nur Journalistin werden, ja.
Im Gespräch mit Pamela Spitz in ihrem Buch und ihrem Blog berichtet sie von ihrer Wanderlust mit Mr. Parkinson. Außerdem ist sie Bildredakteurin bei der Welt, sucht also passende Bilder für Artikel aus, beauftragt Fotografen, damit wir da vielleicht mal einen kleinen Eindruck bekommen, Frau Spitz, an einem Tag wie heute, wo Putin seine Truppen in die Ostukraine schickt. Wie sieht da Ihre Arbeit aus?
Ich bin ja angeschlossen an einem FTP-Server, wo die Agenturen die ganzen Bilder draufstellen und da trudelt es jetzt schon seit Wochen eigentlich ein, seitdem diese Krise begonnen hat. Und naja, also ich kann mal jetzt sagen, fast warten wir ja schon drauf, dass es losgeht, also hoffentlich nicht, aber wir sind natürlich alle alert. Und in dem Falle geht es jetzt nur darum, als Fotoredakteurin die richtigen Bilder auszusuchen, die an die Kollegen weiterzuleiten, ja. Anders ist es wiederum, wenn wir eine richtige Recherche machen müssen, eine Recherche, was mir eigentlich mehr Spaß macht, dass man sozusagen die Bilder findet, die es eigentlich nicht gibt.
Das ist das spannender. Heißt, was meinen Sie damit?
Ja, Bilder, die jetzt nicht in Agenturen vorhanden sind, sondern eventuell müssen wir dann private Quellen anzapfen. Nicht jetzt in dem Fall wie diese Aktualität, sondern vielleicht andere Themen, die vielleicht in der Wirtschaft zu tun haben oder vielleicht auch in der Kultur. Also dass es da nicht Material vorhanden, dass kein Material vorhanden ist, sondern man muss wirklich rumgoogeln und danach suchen und irgendwelche Quellen ausfindig machen, die einem das dann per Mail zusenden könnten. Das ist eigentlich das Spannende.
Was ich auch spannend finde, Sie waren ja auch selbst als Fotografin unterwegs. Reportagefotografie, das ist ja eine besondere Disziplin. Da hat man eben nicht ein Fotostudio, wo man dann alles so ein bisschen steuern kann. Wie gelingt es tatsächlich dann, im richtigen Moment auf den Auslöser zu drücken?
Da ich ja nicht mit einer Kleinbildkamera unterwegs war, sondern immer mit der großen Mittelformat Hasselblad, ist es was anderes, weil ich mich eher auf die Porträts spezialisiert habe. Wobei ich ja damals in den 90ern das Riesenglück hatte, als Praktikantin für einen Fotojournalisten zu arbeiten, der für den Spiegel tätig war. Insofern habe ich ihn eigentlich immer begleitet und zugeguckt, was er so macht. Und habe dann aber für mich entschieden, dass es besser wäre, ich mache lieber die Porträtfotografie. Ich sah einfach nicht das richtige Bild durch diese Kleinbildkamera, sondern ich brauchte diese Mittelformatkamera, in der ich nach unten blickte und dann sozusagen nicht diesen direkten Kontakt mit der zu porträtierenden Person habe, weil die sieht ja nicht, dass ich sie ansehe, sondern dann ist die Person so ein bisschen gelassener und guckt nicht direkt rein. Und das habe ich eigentlich seitdem auch weiterhin verfolgt und habe dann auch große Reportagen machen können, also mit Porträts und Landschaften zu bestimmten Themen für El País, die Zeit, für alle möglichen Medien international.
Genau. Mittlerweile fotografieren Sie aber nur noch für Ihren Blog. Warum?
Ja, weil ich wahrscheinlich keine Lust mehr hatte, die Hasselblad mit mir rumzuschleppen. Die ist nämlich ziemlich schwer und ich wollte einfach nur das so einfach wie möglich haben. Wobei ich sagen muss, dass ich jetzt seit einem halben Jahr wieder damit begonnen habe zu fotografieren und zwar deshalb, weil ich zum größten Teil jetzt auf Formentera bin und dort fotografiere ich schon seit 25 Jahren und mache eigentlich Porträts von den Leuten, von den Menschen, von der Insel. Dieses Projekt führte jetzt so weit, dass ich daraus ein Buch mache und auch am Ende des Jahres eine Ausstellung dort haben werde. Sozusagen eine Anthologie über Formentera, zumindest über die Jahre, die ich dort erlebt habe.
Sie haben ja vorhin auch beschrieben, Karriere ist nicht mehr das in Ihrem Leben, was super wichtig ist. Also Sie arbeiten jetzt halbtags und in Ihrem Job ist es natürlich zum Glück so, dass Sie das auch von unterwegs machen können und der Computer ist quasi dann Ihr Büro und dann können Sie auch in Formentera oder auch Formentera sein. Wie ist das denn überhaupt? Also wenn wir jetzt nochmal auf Ihre Krankheit Parkinson gucken, was für Prognosen gibt es oder haben Sie, wie die weiter verlaufen wird?
Ich versuche, diesen Degenerationsprozess zu verlangsamen. Aufhalten kann ich ihn nicht. Dafür bin ich zu sehr auf die Forschung angewiesen. Und im Moment ist ja das heiße Eisen die Stammzellforschung. Es gibt ja bereits ein laufendes Projekt von Bayer in den Staaten und in Kanada. Und die haben jetzt diese Stammzellen, die neuen, implantiert und möchten herausfinden, ob sich diese halten oder eben auch zerstört werden. Das hat man in Japan vor ein paar Jahren gemacht und da merkte man, dass es nicht geklappt hat. Aber ich möchte trotzdem nicht auf die Forschung mich verlassen, sondern ich schaue zu, dass es mir gut geht und dass ich so weitestgehend mobil und agil bleibe. Was die Arbeit angeht, ist es ziemlich entspannt, genau. Dank der Pandemie, muss ich ehrlich gesagt sagen, ich bin totaler Nutznießer davon, kann ich von überall aus arbeiten, auch in Rio hinterm Verteufel oder im Dschungel in Salvador Bahias oder was weiß ich, wo ich gewesen bin, in Costa Rica und so. Aber die Schwierigkeit, die ich jetzt sehe mit dem Tippen, ist, dass ich mit die linke Hand gar nicht mehr benutzen kann, sondern nur noch die rechte und da muss ich mich vorsehen, dass ich die nicht überlaste. Und deshalb habe ich begonnen, einen Osteopathen zu sehen, einmal die Woche.
Aber Sie nehmen keine Medikamente, ne?
Ja, ich habe vor einem halben, wann war das? Warten Sie mal, im August, glaube ich, als ich hier war, da sah ich dann einen Arzt, der nicht diese normale klassische Tablettentherapie mir verschrieben hat, sondern wir machen so ein kleines Experiment mit so ein paar Agonisten und jetzt gucken wir mal, ob das irgendwie was hilft. Also ich habe mich eigentlich die ganze Zeit dagegen gewehrt, habe ja 5 Jahre lang nichts genommen. Und als ich dann mal im Juli letzten Sommer in Rio nicht mehr richtig laufen konnte, da ging es mir echt beschissen, muss ich sagen. Dann ging es mir nicht so gut. Und dann rief ich einen Parky-Buddy an, der mir dann diesen Arzt hier in Berlin empfohlen hat. Und der sagte dann, komm, dann machen wir jetzt mal, beginnen wir mal langsam mit ein paar anderen roten Pillen und nicht den anderen Pillen, die eigentlich alle anderen Parkies nehmen müssen.
Normalerweise ist Dopamin, was man dann nennt, ne? L-Dopa.
Genau, und ich wehre mich dagegen, weil ich Angst vor diesen Langzeitnebenwirkungen habe. Das möchte ich einfach noch hinauszögern. Es wird unweigerlich dazu führen, dass ich die auch nehmen werde irgendwann, aber ich möchte das noch hinauszögern.
Was sind das für Nebenwirkungen?
Das Schlimmste ist, glaube ich, diese sogenannte Dyskinese, das ist die Überbeweglichkeit. Man kann den Körper nicht mehr kontrollieren. Das ist ein Fakt, dass das dazu führt, wenn man auf lange Zeit hin dieses Levodopa nimmt. Und der andere Nebeneffekt ist, dass man Schlafschwierigkeiten hat. Also man hat diese Wachträume und dann gibt es auch noch andere Dinge, die eventuell, also wenn man sowieso so eine Suchtaffinität hat, dann könnte die noch verstärkt werden und viele bekommen dann Spielsucht, Sexsucht oder Kaufsucht.
Das ist natürlich eine krasse Abwägung, oder? Also wenn ich dann diese Nebenwirkungen höre, aber auf der anderen Seite die Angst, meine Beweglichkeit zu verlieren, das ist ja eine krasse Situation.
Genau, das muss deshalb jeder selber für sich entscheiden. Und ich habe mich definitiv erstmal dagegen entschieden, erstmal. Und mache eben andere Sachen.
Viel Bewegung zum Beispiel.
Genau. Und ich nehme Nahrungsergänzungsmittel und mache viel Detox und mache Ayurveda-Kuren in Sri Lanka und Indien, wenn ich reisen darf und all diese Sachen. Und jetzt möchte ich gerne Ende des Jahres auch noch in den Dschungel gehen, in den Amazonas, nach Peru und möchte dort mich mit einem Schamanen auseinandersetzen, der mir dann irgendwie diese Naturheilkunde beibringt und mich vom Dschungel ernährt und dann, ich habe ja nichts zu verlieren, ich möchte alles ausprobieren, das ist mir wirklich wichtig, ja.
Pamela Spitz hat uns heute Vormittag von ihren Reisen und ihrem Leben mit Mr. Parkinson, Mr. P. erzählt, berichtet, dass sie ihr Leben umsortiert hat, jeden Moment genießt, das macht, was ihr Freude bereitet. Es wäre ja eigentlich schön, Frau Spitz, wenn das irgendwie jedem gelingen könnte, auch ohne eine sich verschlechternde Krankheit. Lassen sich Ihre Erfahrungen auf andere übertragen?
Ich bekomme relativ viele Zuschriften von Personen, die mein Buch gelesen haben oder die meinen Blog lesen. Und natürlich sind einige da von dabei, die auch davon betroffen sind, von der Diagnose, auch vor allen Dingen junge Leute. Und das ist ja das Spezielle, dass Parkinson so trendy geworden ist, wie ich sage. Es ist in Mode gekommen, dass wir Jungen daran erkranken. Und dann macht es Spaß, diesen Austausch auch zu haben mit diesen Menschen, die sich auch ein bisschen ein Beispiel daran nehmen. Und ich bekomme wirklich tolle Zuschriften zum Teil, dass Menschen sagen, sie haben jetzt auch irgendwie einen Rucksack gepackt und sind losgewandert. Also zum Beispiel gab es auch einmal eine Hausfrau, die sagte, sie hat sich nie getraut, sich mal ihre Kinder zu Hause zu lassen mit ihrem Mann, und hat jetzt einfach gesagt, so, jetzt packt sie das auch einfach mal an und will nur für sich sein. Das heißt, sie war nicht davon betroffen, aber hat das als Anlass genommen, um ihren Willen durchzusetzen oder sich nur um sich selber zu kümmern. Und dann wiederum habe ich viele Parkis, die entweder schon sehr lange sich damit auseinandersetzen mit Parkinson, oder aber auch andere, die gerade ganz frisch ihre Diagnose bekommen, wie eine andere junge Frau, Anfang 40, die es gerade erst vor 2 Monaten erfahren hat, bei der ich mich jetzt auch die Tage treffe, und die steht da ganz alleine da und hat keine Ahnung, was da passiert. Als ich damals diese Diagnose erhielt, war ich auch ganz alleine und hatte einfach niemanden, mit dem ich darüber sprechen konnte, außer jetzt den Menschen, der das ja schon seit 10 Jahren hatte, aber das war nicht die richtige Person für mich. Und man hat Fragen über Fragen und weiß nicht, wie man mit diesen Batzen umgehen soll.
Und dieser Austausch nimmt einem wahrscheinlich dann auch ein bisschen die Angst, oder kann einem ein bisschen die Angst nehmen.
Genau, ja. Also es ist ja, bei jedem verläuft diese Krankheit oder diese Diagnose, diese Mr. P, eben anders. Und es kommt sehr darauf an, was man wirklich tut oder wie man da vorgeht. Und das Wichtigste, muss ich ehrlich gesagt sagen, ist einfach nur glücklich zu sein und sich dieses Glück auch zu holen. Das ist das A und O, absolut.
Bleiben Sie glücklich, und natürlich wünschen wir Ihnen das, Frau Spitz, und dass Sie lange gut mit der Krankheit leben können. Wanderlust mit Mr. Parkinson, so heißt Ihr Buch. Und Ihnen dann weiter gute Reisen, und vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag.
Vielen Dank.